Seit dem Beginn der Corona-Pandemie werden wir täglich mit dem Tod konfrontiert. Ständig werden wir informiert, wie viele Todesfälle in Verbindung mit Corona es in unserem Landkreis, unserem Land weltweit gibt. Und eigentlich erleben wir zurzeit einen sogenannten Lockdown-Light-Maßnahmen, um die Verbreitung dieses Virus einzudämmen, um gerade noch mehr Todesfälle zu verhindern. Diese Krise, in der die Welt momentan steckt, hat uns postmodernen, materialistischen Menschen den Tod, den wir so gerne verdrängen, plötzlich wieder ganz nah gebracht. Und viele Menschen haben Angst vor dem Tod. Wir Menschen sind sterbliche Wesen. Wir werden hier nicht ewig leben. Morgen werde ich zu einer Beerdigung fahren. Ein guter Freund und auch weiter Verwandter, Robert Lee Pillick, er ist nicht an Corona gestorben, sondern an einem Herzinfarkt. Ganz plötzlich, mit nur 60 Jahren, zusammengebrochen. Der Tod kann ganz plötzlich kommen. Und heute ist Ewigkeitssonntag. Eigentlich der Sonntag im Kirchenjahr, an dem wir uns nochmal bewusster daran erinnern sollen, dass das irdische Leben ein Ende hat und nicht das letzte ist. Und ich möchte an diesem Ewigkeitssonntag unseren Blick auf das Ziel richten, auf das echte, wahre Licht am Ende des Tunnels. Was wird sein, wenn wir hier nicht mehr sind? Was kommt nach dem Tod? Und was ist mit denen, die von uns gegangen sind und die nicht mehr in unserer Mitte sind? Wo sind sie jetzt? Diese Fragen beschäftigen uns Menschen eigentlich nicht nur am Toten Sonntag, sondern auch, wenn wir eben zu einer Beerdigung gehen, wenn wir vor einem offenen Grabe stehen oder vielleicht einfach einen Spaziergang über den Friedhof machen. Mache ich immer wieder mal. Nicht nur, um das Grab meines Vaters zu pflegen, sondern es ist eine Erinnerung, das Leben hier endet, wenn Jesus nicht wiederkommt, mit dem Tod. Wir Menschen leiden alle an dieser tödlichen Krankheit, die Sterblichkeit heißt. Rein rechnerisch sterben in jeder einzelnen Sekunde 1,76 Menschen. Rechnet man diesen Wert auf den Tag, sind es etwa 152.500 Menschen pro Tag, deren Leben aus den unterschiedlichsten Gründen zu Ende geht. Es ist also gut und weise, Davids Rat zu befolgen und darüber nachzudenken, dass unser Leben hier vergänglich ist. Es ist klug, sich auch damit auseinanderzusetzen, was uns nach dem Sterben erwartet. Und die Bibel, sie ist immer noch die zuverlässigste Quelle, wenn es um dieses Thema geht. Und sie bezeugt eindeutig, 2 Meter unter der Erde ist nicht das Letzte. Der Tod ist nicht das Ende unserer Existenz, sondern das Leben geht weiter in einer anderen Dimension. Und in welche Dimension es weitergeht, hängt davon ab, ob derjenige, der gestorben ist, eine lebendige Beziehung zu Gott hatte auf dieser Erde. Ob er Gott kannte, ob er diesen Gott liebte oder nicht. Echte Christen haben eine lebendige Beziehung zu Gott und sie glauben, dass das Schönste eigentlich noch kommt. Sie freuen sich auf den Himmel. Im Jahr 125 nach Christus schrieb Aristides, ein Grieche, an seinen Freund und er erklärte darin, warum diese neue Religion, die sich so verbreitet, und damit meint er eben das Christentum, so erfolgreich sei. Seine Überlieferung. Lest mal, hört mal, was er sagt. Er schreibt, wenn einer von diesen Christen, ein rechtschaffener Mann, die Welt verlässt, freuen sie sich und danken Gott. Dann begleiten sie seinen Körper mit Liedern und Dankgebeten, als ob er sich auf die Reise zu einem anderen Ort ganz in der Nähe aufmachen würde. Das finde ich eine ganz tolle Überlieferung. Am Anfang der Christenheit, könnt ihr noch sagen, der Urgemeinde. Wohin geht also die Reise hin nach unserem Tod? Was sagt die Bibel dazu? Ich möchte uns zunächst einen Abschnitt aus dem Alten Testament lesen, der uns bis an die Grenze des Todes führt und dann ein bisschen darüber hinaus. Prediger 12. Ich lese ab Vers 1. Da wird in poetischer Bildsprache gesagt, denk an deinen Schöpfer, solange du noch jung bist, bevor die bösen Tage sich nähern, die Jahre kommen, von denen du sagst, sie gefallen mir nicht. Und dann kommt wirklich in eine hochpoetische Schilderung dessen, wie es ist, wenn man älter und schwächer wird. Vers 2. Bevor sich die Sonne verfinstert und das Licht, der Mond und die Sterne und neue Wolken nach dem Regen kommen, wenn dann die Wächter des Hauses zittern und die starken Männer sich krümmen, die Müllerinnen ruhen, weil sie wenig geworden sind, wenn dunkel werden, die durchs Fenster sehen. Damit ist gemeint, die Hände werden zittrig, die Beine werden schwach und krumm, die Zähne, übrigens, das sind die Müllerinnen, Frieda, gell? Die sind weniger geworden und die Augen werden trüb. Das Fenster, es ist nicht mehr ganz durchsichtig und man kann nicht mehr klar sehen. Man braucht eine Prothese. Einige von euch haben sie gerade auf der Nase. Vers 4, und die Türen zur Straße sich schließen, wenn das Geräusch der Mühle leise wird, wenn man aufsteht beim Zwitschern der Vögel und alle Lieder verklingen. Mit anderen Worten, wenn man älter wird, wird das Gehör immer schlechter. Man schläft nicht mehr so gut und hat auch nicht mehr so viel Interesse am Vergnügen. Und selbst der Gesang, der einem früher zu Herzen ging, der scheint irgendwie jetzt mehr in Moll zu klingen. Und Vers 5. Wenn man sich vor jeder Anhöhe fürchtet und Angst hat, unterwegs zu sein, wenn der Mandelbaum blüht, die Heuschrecke sich schleppt und die Kaper versagt. Da wird beschrieben, dass man sich, wenn man älter wird, oft fürchtet vor der nächsten Wegstrecke. Oder der Anhöhe, oder der Treppe, weil man nicht weiß, ob man die Kraft hat, hinaufzusteigen. Wo man merkt, dass das, was früher geblüht hat am Leben, nachlässt. Es ist noch da, das Leben, aber es ist, als schleppe sich die Heuschrecke dahin, die die Blätter und die Blüte abfrisst. So wird hier das Älterwerden dichterisch beschrieben. Und dann kommt man an die Grenze. wo die silberne Schnur des Lebens abreißt, wo die goldene Schale dieses geschenkte Leben sozusagen zerbricht, wo die anderen uns begleiten zu unserer letzten Ruhestätte, denn der Mensch geht in sein ewiges Haus und auf der Straße stimmen sie die Totenklage an. Bevor der silberne Faden zerreißt, die goldene Schale zerspringt, der Krug an der Quelle zerschellt und das Schöpfrad zerbrochen in die Zisterne fällt. Und dann geht es über die Grenze des Sterbens in Vers 7. Und der Staub kehrt zurück zur Erde, so wie er gewesen, und der Geist kehrt zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. Nun halte ich es für eine ganz große Tragik, wenn ein Mensch seinen Gott eigentlich nicht wirklich kennt. Und wenn er im Grunde nur das erlebt, was hier die Verse bis zu Vers 7a sagen, wenn er erlebt, wie alles nachlässt, wie die Kraft nachlässt, wie das blühende Leben sozusagen abgenagt wird, wie man sich fürchtet von Dingen, die man früher ohne viel Nachdenken in die Hand genommen hat. Und wenn dann der Weg über diese letzte Stufe geht und dann nur noch die Klagenden auf der Straße umhergehen und man selbst in den Staub zurückkehrt zur Erde und dann Schluss wäre. Wie bedauerlich wäre doch solch ein Ende des Lebens. Aber da endet die Bibel nicht, sondern sie sagt, der Staub kehrt zur Erde zurück, wo er gewesen, und der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Merken wir, was es eigentlich gesagt wird. Beim Sterben, da findet im Grunde das Gegenstück statt zu dem, was bei der Schöpfung stattgefunden hat. Bei der Schöpfung hat Gott Staub von der Erde genommen, Materie, hat den Menschen gemacht und hat seinen Geist, seinen Lebensodem in ihn hineingehaucht. Und da, wo Materie von Gottes Lebensgeist durchdrungen wird, entsteht Leben. Und beim Sterben, da geht die Materie wieder zurück zur Materie. Aber das ist nicht alles bei uns Menschen, sondern der Geist kehrt zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. Der Tod ist sozusagen das Gegenstück zur Schöpfung. Das ist also mal das eine, was wir hier festhalten wollen. Wenn ein Mensch stirbt, wird zwar sein materieller Teil, der Körper, das hier, das wird beerdigt, aber das ist nicht das Ende, sondern sein Geist kehrt zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. Soweit führt uns das Alte Testament. Das Alte Testament beantwortet noch nicht die Frage, ja, wie geht's dann weiter? Was ist mit diesem Geist, der zu Gott zurückkehrt? Wo befindet er sich denn? Diese Fragen beantwortet das Neue Testament. Und da erfahren wir, dass das, was zunächst mal zu Gott zurückkehrt, noch nicht das letzte Ziel, die letzte Form ist. Wenn ein Christ stirbt, befindet er sich nicht gleich in dem ewigen Himmel oder an dem Ort, an dem wir nach der endgültigen Auferstehung für immer leben werden. Das ist uns vielleicht nicht so bewusst. Und wenn jemand stirbt, von dem wir wissen, dass er einfach ein Christ ist, sagen wir, ja, der ist jetzt in den Himmel gegangen. Aber wenn wir genau die Schrift lesen, dann merken wir, dass es sowas wie einen Zwischenzustand gibt. Nennen wir es einfach mal den Zwischenhimmel. Wenn Gläubige sterben, kommen sie nicht in den Himmel, in dem sie für immer leben werden. Wenn ein Christ stirbt, beginnt für ihn das, was eben die Theologen einen Zwischenzustand, eine Übergangszeit nennen. Und da warten wir auf die Rückkehr des Herrn Jesus auf die Erde, auf die Auferstehung unseres Körpers, das Endgericht und die Schöpfung eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Das Leben in diesem Himmel, in dem wir kommen, wenn wir sterben, ist bei weitem besser als hier auf der Erde unter dem Fluch der Sünde und ohne die direkte Gegenwart Gottes. So sagt uns das Paulus im Philipperbrief im Kapitel 1, Vers 23. Doch der Zwischenhimmel ist verglichen mit unserem letzten Bestimmungsort, das neue Jerusalem, der neue Himmel, die neue Erde, eigentlich zweitklassig. Wenn ich meine Freunde in den USA besuchen will, dann fliege ich nach Chicago, weil sie leben in der Nähe von Chicago. Aber es gibt von Stuttgart keinen direkten Flug nach Chicago. Irgendwo muss ich einen Zwischenstopp, ein Layover einrechnen, einen Zwischenaufenthalt. Entweder in Amsterdam, wenn ich mit KLM fliege, oder in London, wenn ich mit British Airways fliege. Wenn mich jemand in Stuttgart auf dem Flughafen fragen würde, ja, wohin fliegen Sie denn? Dann würde ich natürlich sagen, ich fliege nach Chicago. Das ist mein endgültiger Bestimmungsort. Und wenn ich den Zwischenstopp überhaupt erwähne, dann würde ich sagen, ja, ich habe einen Zwischenaufenthalt in Amsterdam, weil ich eben über Amsterdam nach Chicago fliege. In ähnlicher Weise ist der Himmel, in den wir kommen, wenn wir sterben, ein Zwischenhimmel, ein Zwischenstopp auf dem Weg zu unserem endgültigen Zielort. Wenn man uns also fragt, wohin kommst du, wenn du stirbst, dann sagen wir natürlich nicht, ich komme in den Zwischenhimmel. Sondern ich komme in den Himmel, weil das ist unser endgültiger Bestimmungsort. Nun, was sagt uns die Bibel über diesen Zwischenhimmel? Es gibt einige Bibelstellen im Neuen Testament, aus denen wir etwas über diesen Zwischenhimmel erfahren können. Eine Stelle möchte ich uns vorlesen. Wir finden sie in Offenbarung, Kapitel 6, Abvers 9. Und da steht, nun öffnete das Lamm das fünfte Siegel. Da sah ich am Fuß des Altars die Seelen derer, die umgebracht worden waren, weil sie an Gottes Wort festgehalten und sich zur Botschaft von Jesus bekannt hatten. Mit lauter Stimme riefen sie, du heiliger und gerechter Herrscher, wie lange dauert es noch, bis du über die Bewohner der Erde Gericht hältst und sie dafür zur Rechenschaft ziehst, dass unser Blut an ihren Händen klebt? Daraufhin erhielt jeder von ihnen ein weißes Gewand und es wurde ihnen gesagt, sie sollten noch eine kurze Zeit Geduld haben, ihre Zahl sei noch nicht vollständig. Denn auch unter ihren Geschwistern, die wie sie Gott dienten, gäbe es noch solche, denen es bestimmt sei, dasselbe Schicksal zu erleiden und für ihren Glauben zu sterben. Interessante Stelle. Hier wird von den Märtyrern berichtet, denen das Leben genommen wurde, weil sie Jesus nachfolgten. Aber ich denke, das gilt genauso auch für die, die eines natürlichen Todes gestorben sind, als Christen, deren Geist oder Seele zu Gott zurückkehrt in die Gegenwart Gottes. Und dort am Altar, das heißt dort an dem Ort, wo Gott angebetet wird, dort befinden sich die Seelen der verstorbenen Gläubigen nicht in einem Ewigkeitsschlaf. Die Seelen dieser Christen, die hier abgerufen wurden aus diesem Leben, sind schon bewusst in der Nähe Gottes, in seiner Gegenwart. Sie haben schon Anteil, wenn wir an den Zusammenhang dort denken, Anteil an dem, was Gott ehrt, was Gott verherrlicht. Sie spüren schon etwas von diesem Ziel und merken doch, dass die letzte Vollendung noch nicht erreicht ist. Bis wann sollen wir noch warten, fragen sie. Und sie sollen noch warten, bis auch der letzte der Gläubigen dort angekommen ist. Und ich denke schon allein aus diesen Versen, es gibt auch noch andere, aber aus diesen Versen kann man einiges über diesen Zwischenhimmel erfahren. Wir haben nicht Zeit, das jetzt hier im Detail anzuschauen, aber offensichtlich kamen diese Menschen, nachdem sie starben, in diesen Himmel. Sie waren fähig, sich hörbar auszudrücken. Sie konnten rufen, sie konnten ihre Stimme erheben. Das ist ein Hinweis darauf, dass sie vernunftsbegabte, kommunizierende, empfindsame Wesen sind, gerade so wie Menschen hier auf der Erde. Und interessant ist auch, dass diese Menschen einander wahrnehmen, dass sie Gott wahrnehmen und auch die Menschen auf der Erde. Sie bitten ja Gott, auf die Erde einzugreifen und in ihrem Namen zu handeln. Offensichtlich wissen Menschen in diesem Zwischenhimmel, was auf der Erde geschieht, zumindest teilweise. Sie sehen die Gläubigen auf der Erde und sie beten für sie. Und ich bin sicher, wenn wir in den Himmel kommen, da werden wir nicht teilnahmslos und gleichgültig gegenüber dem sein, was hier auf der Erde geschieht. Im Gegenteil, unser Interesse wird leidenschaftlicher und auch unser Hunger nach Gerechtigkeit größer. Und auffällig ist auch, dass diese Märtyrer sich genau auf ihr Leben auf dieser Erde erinnern. Sie wissen, dass sie getötet wurden. Und die weißen Kleider, naja, das könnte auch eine symbolische Bedeutung haben, aber man könnte auch ableiten, wenn man diese Stelle ganz wörtlich nimmt, dass sie auch irgendwie gegenständlich sind und dass vielleicht auch unser Geist eine Übergangsform hat, eine vorübergehende Gestalt. In Offenbarung 19, da wird uns aber dann geschildert, wie der Herr kommt, der Herr aller Herren, und dann unzählige Scharen mit ihm. Und bis dann ist man in diesem Wartezustand oder in diesem Zwischenhimmel, aber nicht einfach im Seelenschlaf, sondern man lebt schon im Wissen um die Gegenwart Gottes. Jesus sagt einmal in dieser gleichnishaften Erzählung, wo er von dem armen Lazarus und dem reichen Mann spricht, dass da der eine, der ohne Gott in die Ewigkeit geht, dass er bereits in der Erwartung und im Vorgeschmack des Gerichts lebt. Man könnte sagen, dass er in der Zwischenhölle sich befindet. Aber der andere, Lazarus, der Gott kannte, der eine Beziehung zu Gott hatte, der Gott liebte, er ist schon in Abrahams Schoß, was so viel bedeutet, dass er die Geborgenheit der Nähe Gottes spürt. Er ist daheim bei Gott. So So viel zu dem Zwischenhimmel, in den wir alle kommen, wenn wir als Christen sterben vor der Entrückung. Nur noch ein kurzer Blick auf eine dritte Bibelstelle, 1. Korinther 15. Sie ist sehr zentral, wenn es um dieses Thema geht, dem zentralen Auferstehungskapitel der Bibel. Und da sagt uns der Heilige Geist durch den Apostel Paulus, dass bei der Auferstehung wir einen herrlichen, total erneuerten Auferstehungskörper bekommen werden. Lasst uns ab Vers 35 lesen, 1. Korinther 15, faszinierende Verse. Hört mal. Aber wird mir jemand entgegenhalten, wie soll die Auferstehung der Toten denn vor sich gehen? Mit was für einem Körper werden sie aus ihren Gräbern kommen? Wer so redet, weiß nicht, was er sagt. Wenn du Getreide aussähst, muss die Saat doch auch zuerst sterben, ehe neues Leben daraus entsteht. Und wenn du sähst Weizen oder sonst eine Getreideart, hat nicht das Aussehen der zukünftigen Pflanze? Es sind Samenkörner und weiter nichts. Aber wenn der Same dann aufgeht und zur Pflanze wird, bekommt er eine neue Gestalt, die Gestalt, die ihm von Gott bestimmt ist. Und aus jeder Samenart lässt Gott eine andere Pflanze entstehen. Bei den Lebewesen ist es genauso. Der menschliche Körper ist anders als der von Tieren, der Körper von Vögeln anders als der von Fischen. Außerdem gibt es nicht nur auf der Erde Körper, es gibt auch Körper am Himmel. Und deren Schönheit ist von ganz anderer Art als die der irdischen Körper. Bei den Himmelskörpern gibt es auch wieder Unterschiede. Das Leuchten der Sonne ist anders als das Leuchten des Mondes. Das Mondlicht ist anders als der Glanz der Sterne. Und selbst die Sterne unterscheiden sich in ihrer Leuchtkraft voneinander. Entsprechend verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist er vergänglich, aber wenn er dann auferweckt wird, ist er unvergänglich. Erst ist er unansehlich, dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Erst ist er schwach, dann voller Kraft. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper, auferweckt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Genauso wie es einen irdischen Körper gibt, gibt es auch einen durch Gottes Geist erneuerten Körper. Dasselbe zeigt ein Vergleich zwischen Adam und Christus. Unser jetziger Körper entspricht dem, den Adam, der erste Mensch, bekam, als Gott ihn, wie die Schrift sagt, zu einem lebendigen Wesen machte. Unser künftiger Körper hingegen entspricht dem, den Christus, der letzte Adam, bei seiner Auferstehung bekam. Christus, der uns durch seinen Geist lebendig macht. Aber wohlgemerkt, nicht die durch Gottes Geist erneuerte Ordnung ist zuerst da, sondern die irdische Ordnung. Die andere kommt erst danach. Der erste Adam war aus dem Staub der Erde gemacht, der zweite Adam hat seinen Ursprung im Himmel. So wie der irdische Adam beschaffen war, sind alle beschaffen, die zur Erde gehören. Und so wie der himmlische Adam beschaffen ist, werden alle beschaffen sein, die zum Himmel gehören. Genauso wie wir jetzt das Abbild des irdischen Adams sind, werden wir einmal das Abbild des himmlischen Adams sein. Was Paulus hier beschreibt, das ist sehr bildhaft. Und gerade den Griechen muss er es bildhaft sagen. Korinth lag ja in Griechenland. Und in Griechenland, da konnte man sich das unmöglich vorstellen. Dass es in der Ewigkeit, im Jenseits, wieder einen Körper geben sollte. Die alten Griechen, die dachten, im Jenseits, da gäbe es so ein Schattendasein von Seelen. Schon Platon, der antike griechische Philosoph, hatte das so gelehrt, dass materielle Dinge einschließlich des menschlichen Körpers schlecht seien, während die immateriellen Dinge, wie eben die Seele und der Himmel, gut sind. Den Griechen, die sich ja nur freuen konnten, den Leib endlich los zu sein und dann so als entleibte Schattenseele im Jenseits dahin zu schweben, denen sagt Paulus hier, Leute, Gott hat sich das anders ausgedacht. Gott schafft einen neuen Leib. Und ich denke, gerade weil die Griechen das so schwer verstehen konnten, versucht Paulus das hier mit irdischen Beispielen zu verdeutlichen. Er sagt, denk doch mal an die Saatkörner. Da hat man auch ein kleines Weizenkorn und das sieht ganz anders aus als die volle goldene Ähre. Und doch hängt beides zusammen. Man muss dieses Weizenkorn in die Erde tun und nur dann entsteht diese volle goldene Ähre. Und so ist das auch mit uns. Erst muss unsere irdische Hülle ins Grab. Wir müssen durch das dunkle Tor des Todes. Und was dann am Ende sein wird, das sind aber immer noch wir. Das ist nicht plötzlich dann jemand anders. So wie es eben einen Zusammenhang gibt zwischen dem Samenkorn oder der Saatkorn, dem Saatkorn und der Ähre. Aber so wie eben eine Ähre ganz anders ist, viel größer, viel mehr als das kleine Korn, so ist es auch viel, viel herrlicher, wenn wir vergleichen das, was wir da in den Sarg legen und was in die Erde kommt und dem, was Gott sich ausgedacht hat als eine Herrlichkeitsschöpfung am Ende. Und dann erklärt er weiter, auch schon hier im Diesseits gibt es ja unterschiedliche Körper. Da gibt es Vögel und da gibt es Fische und da gibt es unterschiedliche Tiere und da gibt es Menschen und jeder von diesen Lebewesen hat einen Körper. Und so gibt es einmal auch ganz andere himmlische Körper. Und er sagt, es gibt auch unterschiedlichen Glanz. Schaut doch den Mond an oder die Sterne oder die Sonne. Wenn der Mond verdunkelt ist und man sieht vielleicht in der Ferne nur so einen Stern funkeln, dann ist es ziemlich dunkel. Wenn der Mond scheint, wird es schon heller. Vor allem, wenn man Vollmond hat. Geht aber am Morgen die Sonne auf, dann wird alles in gleißendes Licht gehüllt. Und so sagt der Apostel, ist das unterschiedlich. Wir haben schon eine gewisse Herrlichkeit hier im Irdischen als Menschen. Der Mensch, wie Gott ihn geschaffen hat, ist ein großartiger Gedanke Gottes. Ich sehe da euch an und jeder hat einen anderen Körper und ihr seht alle großartig aus. Aber das ist wie so ein kleiner Stern, der in der Ferne blinkt, verglichen mit dem Aufgehen der Sonne. Wenn alles hell wird, wenn wir mal sehen können, wie Auferstehungsherrlichkeit bei Gott aussieht. So schön der Mensch heute schon ist, wie viel unvergleichlich schöner wird er dort sein, wenn Gott am Ziel seines Planes, seines Erlösungsplanes ist. Es ist, als müsste Paulus die Korinther so langsam heranführen, das begreifen zu können, was ihnen von ihrer Philosophie und von ihrer Mythologie ja nicht bekannt war. Und er benutzt diese Bilder, um zu verdeutlichen, was Gott mit uns vorhat. Und das ist einfach herrlich. Es wird uns einen von Gottes Geist erneuerten, wunderschönen, kraftvollen Auferstehungskörper geschenkt. Alle menschliche Schönheit, sie zerfällt einmal in ihre Einzelteile. Und das ist nichts Appetitliches. Aber was auferstehen wird, das ist unverweslich, unvergänglich, unverwelklich. Da ist Herrlichkeit und Kraft ohne Ende auf ewig. Dann heißt es nicht mehr, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Nein, in der Herrlichkeit, da ist von unserer Schwachheit nicht mehr die Rede, sondern nur noch von seiner Kraft, die uns erfüllen wird. Wir heute kennen nur unseren irdischen Körper. Und je älter wir werden, desto mehr Probleme macht uns dieser Körper. Unser irdischer Körper, er ist schwach und vergänglich. Aber der Auferstehungskörper, den Gott uns einmal schenken wird, der ist ewig, der ist herrlich, der ist geistlich oder ein vom Geist Gottes erneuerter Körper. Die NGÜ übersetzt hier gut, denn ein geistlicher Körper ist ein wirklicher, ein stofflicher Körper, der aber bestimmte metaphysische Kräfte hat, das heißt Kräfte, die über normale körperliche Fähigkeiten hinausgehen. Denken wir doch an den Auferstehungskörper unseres Herrn Jesus. Sein Körper nach der Auferstehung war ein echter menschlicher Körper aus Fleisch und Blut, Materie. Die Jünger konnten diesen Körper sehen, sie konnten ihn sogar berühren. Jesus war fähig, mit diesem Körper zu essen. Und doch konnte er auch wie so ein Geist durch verschlossene Türen hindurch erscheinen und auch wieder verschwinden. Und Paulus ist davon überzeugt, dass im Grunde die Auferstehung von Jesus der Prototyp für unsere Auferstehung sein wird. Unser künftiger Auferstehungskörper wird so sein wie der Auferstehungskörper des Herrn Jesus. Und dann beschließt Paulus diesen Abschnitt, indem er diese zwei Dinge nochmal gegenüberstellt. Er schreibt, erinnert euch, es steht ja schon im ersten Kapitel der Bibel, dass Gott den Menschen gemacht hat und er hat ihn aus Staub geformt und dann wurde der erste Mensch Adam zu einem lebendigen Wesen. Aber am Ende steht der zweite Mensch, Christus, der uns durch seinen Geist lebendig macht. Wie konnte der Paulus so überzeugt sein? Wieso wusste er das? So sicher. Nun, er hatte den auferstandenen Herrn auf dem Weg nach Damaskus in seinem Herrlichkeitsleib gesehen. Meine Lieben, noch sehen wir nur das Irdische. Noch sind wir in dieser irdischen Ordnung verfangen. So sagt es Paulus. Aber am Ende, da erwartet uns der Sohn Gottes, der auferstandene Herr, der in Herrlichkeit ist und wir werden umgestaltet werden in sein Bild, so wie wir das Bild des irdischen Adams getragen haben, so wie wir im Ebenbild Gottes geschaffen waren, aber irdisch wie Adam, aus Materie und dadurch vergänglich, so werden wir einmal das Abbild des himmlischen Adams, des Christus tragen, Gottes Ebenbildlichkeit in Herrlichkeit. Dann sind wir am Ziel. Das ist sozusagen das große letzte Licht am Ende des Tunnels. Gehen wir also nochmal diese Schritte zurück, die wir jetzt miteinander gegangen sind. Das Alte Testament führt uns, wenn es um die Frage geht, was kommt nach dem Tod, nur bis an die Grenze des Todes und ein bisschen darüber hinaus. So haben wir das gelesen im Prediger. Und da klingt einfach diese dringende Aufforderung nach, und sie ist nicht zu überhören. Denke an deinen Schöpfer in deiner Jugendzeit. Mit anderen Worten, lass das nicht dein einziger Lebensweg sein, wo die Kräfte nachlassen und alles nach und nach abnimmt und zum Schluss stirbt man und wird beklagt, aber auch bald von den meisten Menschen vergessen. Sondern geh diesen Schritt weiter und komm zu dieser Gewissheit. Mein Körper wird, nachdem ich gestorben bin, zwar in die Erde gelegt, er wird zu Staub, aber der Geist kehrt zurück zu Gott. Und dann, wie gut ist es, wenn man das im Glauben erfasst hat, dass Gott Herrliches mit uns vorhat. Das ist ja das Nächste. Dass selbst dieses Bewusstsein, in der Gegenwart Gottes zu sein für einen Gläubigen, der stirbt und der in diesen Zwischenhimmel kommt, in dem Augenblick, wenn er die Augen hier schließt, dass das nicht das Abschließende und Letzte ist, sondern dass am Ende diese neue Herrlichkeit steht. Leben in Ewigkeit, in einem erneuerten, vollkommenen Auferstehungskörper auf einer erneuerten Erde, auf die der Himmel herunterkommt, bei Gott, mit Gott am Ziel. Und wenn wir heute Ewigkeitssonntag feiern, dann dürfen wir gerade unseren Blick nach vorne richten. Unsere Lieben, die von uns gegangen sind, die erleben schon jetzt die Nähe Gottes. Mit dieser Gewissheit werde ich morgen zu dieser Beerdigung von unserem Bruder und Freund Robert Lee Pilek fahren. Diese Gewissheit gibt der Familie Trost, weil Robert war ein Christ, er liebte Jesus über alles. Mancher, der aus dem Leid erlöst worden ist, der hat es in der Nähe Gottes jetzt viel besser, als er es jemals hier hatte. Und im Grunde alle unsere Mitgeschwister, Ernst, Marliese, Anne-Rose, mein Vater, Robert, Margot, Nadine, alle, die von uns gingen, sie warten auf uns. Sie warten auf uns. So wie dort in Offenbarung 6 es gesagt wird. Sie warten, bis auch noch der Letzte am Ziel angekommen sein wird. Und dann macht Gott alles neu. Dann ist eben Kraft angesagt, Ewigkeit angesagt. Bei Gott sein, in Herrlichkeit, da kommen Gottes Liebesgedanken mit uns zu ihrem Ziel. Da sehen wir, was Gott wirklich für uns bereitet hat. Und so wollen wir an diesem Sonntag den Blick auf die Ewigkeit richten und dankbar sein dafür, dass Gott sich das für uns, für seine Kinder so ausgedacht hat. Deswegen bleibt natürlich die Trauer, auch angesichts des Todes. Ich kenne keine Familie, die nicht trauert, wenn sie ihre Lieben verabschieden muss. Und deswegen werden die wenigsten sich freuen können, abgerufen zu werden aus diesem Leben, es sei denn, Gott macht ihnen diese Herrlichkeit ganz groß, dass er sie aus diesem Leiden ruft. Aber auf jeden Fall, am Ende steht für uns seine Herrlichkeit. Und mit dieser Gewissheit wollen wir jeden Tag unseres Lebens hier auf dieser Erde unterwegs sein und im Grunde jeden Tag auch genießen. Mit dieser Gewissheit und mit diesem Bewusstsein das Beste kommt noch. Lass uns beten. Lieber Herr, ich möchte dir danken für dein Wort. Danke, dass du uns nicht im Dunkeln lässt, dass dein Wort, deine Offenbarung uns zeigt, was nach dem Tode sein wird. Dass wir nicht irgendwas nur erahnen müssen oder uns irgendwie was vorstellen müssen, sondern dass wir wirklich wissen, wie du dir das ausgedacht hast. Und heute am Ewigkeitssonntag, da schauen wir auf dieses Licht. Ja, es ist wirklich wie ein Licht am Ende des Tunnels. Das große Licht, wo du alles neu machen wirst und wo wir auch einen erneuerten Auferstehungskörper bekommen werden, der deinem Auferstehungsleib, Herr Jesus, ähnlich sein wird. Und wenn das nicht eine Hoffnung ist, wir danken dir und preisen dich, dass du uns das so offenbart hast und dass wir diese Hoffnung haben können, das Beste kommt noch, weil wir deine Kinder sind, weil wir zu dir gehören. Wirst du uns auferwecken und du wirst uns auch einen neuen Ewigkeitskörper, einen Herrlichkeitskörper schenken. Und dafür sind wir dir schon jetzt dankbar. Amen.